30% weniger Psychopharmakas auf der Intensivstation. Fast 40% weniger Krankenstand. Die einzige Veränderung, die Farbe der Wände. Das hat mein heutiger Gast nicht behauptet, er hat es gemessen. Professor Dr. Axel Büter ist Farbforscher an der Bergischen Universität Wuppertal, Gründer des Instituts für evidenzbasierte Farbpsychologie und Spiegel-Bestsellerautor. Farbe ist kein Designthema. Farbe steuert Verhalten, bevor unser Gehirn auch nur einen Gedanken fasst. Was das für Unternehmen und Marken bedeutet, das gibt's jetzt.
Willkommen zur zweiten Staffel von Brand Talk. Für alle, die Marke fasziniert und Marken führen. Ich bin Harald Sturm. Entdecken Sie mit mir, was Marken wirklich prägt. Denn das Verhalten einer Marke verrät ihre wahre Identität.
Heute zu Gast bei mir ist Professor Dr. Axel Büter aus Wuppertal. Er ist Farbforscher. Herr Professor, wie kommt man dazu? Wie ist das Ganze entstanden? Nehmen Sie uns da mal kurz mit.
Ja, ich glaube, dass man so Maler und Künstler und was auch immer irgendwie mit Farbe verbindet, aber jetzt ein Wissenschaftler nicht so stark. Und das ist auch eine lange Geschichte bei mir. Ich habe tatsächlich vor fast 40 Jahren mal angefangen in einem Handwerksberuf. Steinmetz und Restaurator. Ich habe Kirchen restauriert. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie liegen dann unter so einer gotischen Kathedraldecke und dann kommt morgens so das Licht durch diese gotischen Fenster, dann merken Sie, der ganze Stein, ja, die ganze Gebäude ist nur dazu da, dass dieses Licht da jetzt einfallen kann in diese hohen Räume und die Gläubigen tatsächlich erhebt und mit ihm Gott verbindet. Also das heißt, sie schafft eine Stimmung, eine emotionale Stimmung, die uns öffnet für das Gebet, die uns im Prinzip so ein bisschen das Paradies auf Erden schauen lässt. Und habe ich gedacht, Sonnenräume will ich machen und habe dann Architektur studiert. Das war dann so die zweite Motivation. Bis ich dann gemerkt habe, dass in der modernen Architektur nur in kleinen Bereichen, also eigentlich eher so ein bisschen der Event-Architektur, auch jetzt auch der Museumsarchitektur, noch um diese inszenierten Räume geht. Aber ganz, ganz großer Teil der Architektur, da spielt Farbe leider keine große Rolle. Und da war dann für mich die Frage, warum eigentlich nicht? War das schon immer so oder hat sich das irgendwie geändert mit der Moderne, dass wir irgendwie heute über 90% aller Gebäude einfach mal eben weiß streichen und denken, das ist so in Ordnung? Und was macht das eigentlich mit uns, wenn wir im Prinzip nicht darüber nachdenken, was uns gut tut? Also wie Innenräume zum Beispiel oder auch Stadträume sein müssen oder auch Produkte, und so weiter, Kommunikation sein muss, welche Rolle die Farbe eigentlich spielt. Dann habe ich gedacht, das muss ich mal erforschen, habe dann eine Promotion angefangen und dann sind wir schon so ein bisschen beim Wissenschaftler Axel Büter, nämlich jemand, der es ganz genau wissen wollte. Und das hat mich dann auch wirklich 10 Jahre gekostet, sagen wir mal so. Es waren sehr, sehr, sehr gute Jahre, sehr, sehr harte Jahre. Ich musste nämlich im Bereich der Neurobiologie, Neuropsychologie sehr, sehr viel Wissen nachholen, habe dann auch in dem Grenzbereich zwischen Wahrnehmungspsychologie, Neurobiologie und Raumgestaltung und Architektur promoviert, wurde auch von beiden geprüft und bin deshalb auch im Prinzip als Wahrnehmungspsychologe jetzt sehr, sehr im Stoff und kompetent und habe dann auch meine erste Professur im Prinzip in diesem Bereich bekommen. Also so ist so ein bisschen der Weg ja, vom Handwerk, wo es ja auch um das Transzendente ging, quasi des Materials hin zum Erforscher der Farben.
Es erinnert mich, ich kann das wirklich, bin selbst mit 12 Jahren, glaube ich, in Deutschland sagt man anders zu, in Österreich heißt das die Firmung, und ich erinnere mich da noch an eine Kirche. Ich dachte mir, das war wie eine Disco mit so vielen Farben, also das war wirklich fantastisch, ja. Und das hat mich jetzt so als Bild erinnert. Wenn man da so beginnt und wenn es Farbe ist, es ist ja etwas, was wir ja zuerst übers Unterbewusstsein wahrnehmen. Was macht Farbe mit uns so generell?
Ja, das war eine ganz interessante Entdeckung auch in meiner Forschung, weil wir jetzt ja, wenn man zurückguckt, haben wir seit den Griechen, also seitdem wir eigentlich Literatur haben und Texte und eine philosophische Auseinandersetzung mit unserem Sein auf der Erde, spielen Farben eine Rolle. Das heißt, die Frage, was machen die mit uns Menschen, ist eine sehr, sehr alte Frage, die immer wieder anders beantwortet wurde. Aber meistens wurde Farbe als externes Phänomen, also als Phänomen unserer Umwelt betrachtet. Man dachte, die ist da irgendwo da draußen, wo wir sie sehen. Ja, also da haben wir die Sonne, die erscheint uns in der Farbe, den Himmel, der erscheint uns in der Farbe, die Bäume, die Natur, auch unsere Städte und Gegenstände oder auch andere Menschen, Tiere und so weiter. Also alles hat irgendwie eine Farbe, wird durch Farben definiert und deshalb klar, das ist ein physikalisches Phänomen. Das hat irgendwie was mit dem Licht zu tun und so weiter. Für mich war der große Durchbruch tatsächlich zu sagen, ich setze mich da jetzt mal ein paar Jahre hin und guck mal, warum nehmen wir eigentlich überhaupt Farben wahr? Nimmt jedes Lebewesen Farben wahr? Ist das total selbstverständlich? Nehmen wir alle die gleichen Farben wahr? Und was für einen biologischen Zweck hat denn die Farbwahrnehmung eigentlich? Also können wir nicht eine Theorie der Farbwahrnehmung auch in unserer Kultur auf eine andere Naturwissenschaft gründen, nämlich nicht mehr auf die Physik des Äußerlichen, also die sich ja eigentlich nur mit Materie und Energie beschäftigt. Auch gut, ja, aber bei der Farbe geht es nicht um Materie und Energie, sondern es geht um die psychologische Wirkung und zwar von Anfang an. Das heißt, auch die ganze Umwelt sieht farbig aus, das heißt, die Pflanzen kommunizieren über Farben mit den Lebewesen, um die im Prinzip zu triggern, damit sie ihre Samen über die Welt verbreiten. Das heißt, diese 3000 Blütenpflanzen, die wir heute alle bewundern, die sind nur deshalb so bunt und in dieser Vielfalt vorhanden, weil es tatsächlich ein Kommunikationssystem mit der Tierwelt gibt. Die nutzen also die Flügel, unter Wasser die Flossen und die Beine irgendwie der Tiere tatsächlich ganz geschickt, um ihre Standorte über die Welt zu verbreiten. Und das ist total interessant. Wenn man immer weitergeht, merkt man, dass jede kleinste Farbnuance der Natur eine Wirkung erzielt. Und die ist nur dazu da, weil sie Wirkung erzielt. Und dann habe ich festgestellt, kann man das nicht irgendwie so ein bisschen kategorisieren? Also kann man nicht nur von der Wirkung sprechen, sondern kann man die Wirkung nicht beschreiben? Ja, aus der Natur heraus und dann mal forschen, ob es nicht in unserer kulturellen Verwendung von Farbe in der Kommunikation oder auch in der Kunst oder auch im Design der Architektur, ob es da nicht ähnliche Prinzipien gibt. Und da bin ich tatsächlich darauf gekommen, zu sagen, okay, es kommt in der Natur, gibt es immer wieder sieben Prinzipien, die man entdecken kann, die in der Pflanzenwelt, in der Tierwelt und auch in unserer Welt gemeinsam sind.
Welche sind das? Können Sie uns alle sagen oder zumindest für Sie so die drei wesentlichsten vielleicht?
Ja, eins der wesentlichsten ist tatsächlich Identität, also dass man etwas wiederentdecken kann. Also ein anderes Lebewesen, was man schon mal gesehen hat, das einem vielleicht gut gesonnen ist oder nicht so gut gesonnen ist, dass man das identifizieren kann. Dazu trägt Farbe eine Menge bei. Also die Identität auch von Lebensräumen, dass man weiß, in welchen Lebensräumen ist man beheimatet, wo war man schon mal und so weiter. Also die Wiedererkennbarkeit von Lebensräumen, aber auch von Gegenständen, von Objekten, Aneignung und so weiter. Also Identität ist etwas, was immer wieder vorkommt in der Natur, aber auch bei uns in der Kultur. Das Zweite, was ganz, ganz wichtig ist, ist Orientierung. Ja, es gibt also quasi kaum Orientierung, wenn man die Farben wegnimmt. Das heißt, man merkt, dass man auf große Distanzen würden die ganzen Tiere ihre Blüten nicht mehr finden, die Früchte nicht mehr finden, weil die erst in der Nähe auf Geruch gehen, ja. Und die Entfernung, da ist das leistungsfähigste Kommunikationsmittel immer die Farbe. Das heißt, die funktioniert wunderbar. Und auch wenn keine Gerüche oder auch Geschmack oder Tastwahrnehmung zur Verfügung haben, denken Sie mal an heute, an unsere Displays, dann funktioniert die Farbe als Kommunikationsmittel bei der Orientierung einfach sensationell. Das heißt, das ist einer der Gründe, ja, warum sich quasi auch unser menschliches Gehirn so stark entwickelt hat. Durch die Farbwahrnehmung brauchen wir natürlich immer mehr Daten, die verarbeitet werden müssen. Und da sind wir heute bis dazu gekommen, dass moderne Daten hergeben, dass wir ungefähr 60% unserer neuronalen Kapazitäten tatsächlich mit der visuellen Wahrnehmung irgendwie besetzen, die also davon angefordert werden. Und die visuelle Wahrnehmung funktioniert bei Tag tatsächlich über, ja, Farben. Das heißt, die Reaktion und Zapfen in der Netzhaut, die Farbsignale verarbeiten, werden die nur rein lichtsensitiven Stäbchen, die sind tagsüber gar nicht in Betrieb oder nur so als Steuerungsmechanismus für den Blick in Betrieb. Das heißt, wir nehmen unsere Umwelt, das ist ganz interessant, auch Schwarz-Weiß- und Graustufen über die Mischung, ja, von Farben wahr. Das heißt, es gibt nie reine Schwarz- und Grau- und Weißtöne, sondern auch das Licht ist immer farbig irgendwie. Das Schwarz hat immer eine leichte Färbung und auch das Grau hat eine leichte Färbung. Wenn das alles nicht mehr da ist, ist es für uns Nachtdämmerung. Ja, das heißt, so ein Entfärben quasi der Welt hat etwas mit Dämmerung zu tun und das hat natürlich eine ganz, ganz starke psychologische Wirkung. Ja, und das ist natürlich ganz interessant. Das heißt, wir orientieren uns, um da zurückzukommen über Farben. Und da muss man vielleicht kurz einbauen, der Wirkmechanismus ist nicht so wie bei der Sprache. Also wir hören etwas, denken uns was dabei und reagieren dann darauf, sondern Farbe macht unmittelbar was mit uns, mit unserem Körperzustand. Das heißt, es reagiert sofort unser Gehirn und damit auch das gesamte vegetative Nervensystem reagiert auf Farbsignale. Ja. Gutes Beispiel ist das Essen. Da sind wir auch schon bei der dritten biologischen Funktion der Farben, nämlich die Gesundheit, dass wir gesunde Nahrung, aber auch ein gesundes Habitat, einen gesunden Lebensraum an der Farbe größtenteils erkennen. Ja. Also die Frage, essen wir das oder essen wir das nicht, kann man ganz einfach beantworten. Wenn Sie das umfärben oder das sieht nicht lecker aus, dann tun Sie das gar nicht in den Mund. Ja, dann riechen Sie da gar nicht mehr dran, sondern dann sagen Sie gleich, nein, danke, ich habe keinen Appetit.
Würde das auch unseren Geruchssinn beeinflussen?
Na klar, das ist ein interessanter Punkt, dass ja alle Sinne stehen ja in Wechselwirkung. Ja. Und da der Sehsinn unser Leitsinn ist, der sowieso schon rein physiologisch ja die meisten, sagen wir mal, Kapazitäten bekommt in unserem Wahrnehmungssystem und Gehirn, das heißt, da stehen die größten Kapazitäten zur Verfügung, weil es der wichtigste Sinn ist, werden die anderen Sinne, ja, die werden im Prinzip im Gehirn immer abgeglichen. Das heißt, unser Farbwahrnehmung hat auch eine Auswirkung auf die Haptik der Welt. Wenn Sie also ein Sofa im Prinzip irgendwie testen, dann können Sie sagen, wenn Sie sich auf so ein steinfarbenes graues Sofa setzen, haben Sie den Eindruck, das ist nicht so kuschelig wie vielleicht so ein rosafarbenes Sofa. Obwohl, ja, der Stoff sonst identische Eigenschaften hat oder der ist ein bisschen wärmer, wenn der irgendwie der Boden irgendwie aus Holz ist, als wenn der irgendwie aus Stein ist. Die Temperatur kann gleich sein. Aber die gemessene Temperatur, ja, da gibt es viele Forschungsergebnisse auch bei Kaffeetassen und so weiter, dass die Temperatur des Getränkes differiert, die Temperatur des Essens differiert. Also es gibt messbare Interaktionen irgendwo zwischen allen Sinnen, aber auch zwischen kognitiven Bewertungen und auch zwischen inhaltlichen Bewertungen von Dingen. Ich kann also mit der Farbe inhaltlich alles umkodieren. Ich kann Ihnen also das Essen in etwas ganz anderes verwandeln, wo sie denken, das können sie gar nicht essen, oder oh, das ist ein ganz anderes Nahrungsmittel und so weiter. Na, und nochmal, also wichtiger Punkt ist, also die Farbensprache funktioniert so, die hat eine semantische Ebene, das heißt die Bedeutung, die Symbolik der Farbe, das ist auch allgemein bekannt, dass eine Farbe eine Symbolbedeutung hat. Aber was weniger bekannt ist, ist die Syntax der Farbe. Ja, nämlich das, was jede Sprache auch hat. Nämlich, wenn Sie einen Satz aufbrechen, wie ich jetzt, möchten Sie Wirkung erzielen. Sie möchten verstanden werden. Sie möchten etwas verändern im Kopf Ihres Gegenübers. Und diese Syntax hat die Farbe auch. Das heißt, wenn das Essen quasi für uns lecker aussieht, die Früchte also reif sind und den höchsten Nährstoffgehalt haben, dann reagiert quasi unser Körper. Das wird Appetit angeregt hormonell und unser Verdauungssystem bildet quasi Enzyme aus, sodass uns die Nahrung auch besser bekommt und wir essen auch mehr davon, weil wir irgendwie der Meinung sind, das ist gut für uns. Ja, dass das dann wiederum von der Lebensmittelindustrie ausgenutzt wird, ja, um unsere quasi Essgewohnheiten so fundamental zu beeinflussen, dass wir auch Nahrung, die überhaupt nicht zuträglich für uns ist, ja, mit Genuss essen, das ist eine andere Frage. Also wir können natürlich auch diese biologischen Funktionen wunderbar verwenden, um zu manipulieren.
Wir haben da so eine Frage notiert in der Vorbereitung, die heißt, welche sensorischen Sinnesanregungen haben Farben? Das, was Sie jetzt über Lebensmittel zum Beispiel gesagt haben. Wenn man das etwas mehr in diesen wirtschaftlichen Kontext sieht, machen wir mal einen Schwenk zu dem Thema Räume. Bei mir sieht der Raum anders aus als wie bei Ihnen. Wir kleiden uns anders. Welche psychologische Wahrnehmung haben die Räume im Sinne von Wohlbefinden, im Sinne von Fokussierung, im Sinne von Gemeinschaftsgefühl? Was muss man da als Unternehmen heutzutage achten und sollte man mehr achten zum Beispiel?
Ja, genau. Der Gesundheitsaspekt mit unserer Nahrung ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Aber der zweite Gesundheitsaspekt, der eher nicht weniger stark erkannt wird, gerade auch in der Architektur nicht, ist natürlich, dass wir auch gesunde Lebensumwelten tatsächlich auch an ihren Farben beurteilen. Also die Frage, sieht das hier in dem Raum so aus, als ob ich mich hier wohlfühlen kann? Oder ist es eher kalt und garstig und so weiter und möchte ich hier schnell wieder raus? Das sind natürlich Auswahlkriterien. Schon wenn jemand irgendwie quasi durch ein Buchungsportal zappt und sich da verschiedene irgendwie Immobilienobjekte anguckt, entweder für den Urlaub oder für das Kaufen oder für das Mieten, merkt man schon, da ist die Orientierung so nach Farben, Umgebungsfarben, aber auch Objektfarben, ganz, ganz wichtig, Einrichtungsfarben. Das sagt die Wertigkeit eines Objektes aus. Das heißt, Sie können quasi das gleiche Objekt, wenn Sie das umfärben, mit Sicherheit irgendwo 30, 40% mehr Geld rausholen, obwohl sie eigentlich nicht mehr reinstecken. Ja, das heißt, wenn sie das gut machen, wenn sie das gut einrichten, wenn sie das irgendwie von der Farbhaptik gut gestalten, dass es irgendwo die Zielgruppe anspricht. Und das hatten Sie auch angedeutet. Wir haben jetzt unterschiedliche Kontexte. Bei mir ist jetzt so eine marineblaue Wand im Hintergrund, bei Ihnen ist es eher weiß. Das heißt, Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse. Das ist auch ein Teil meiner Untersuchung in den letzten Jahren gewesen, nämlich die Frage, nehmen wir Farben alle gleich wahr und haben wir alle die gleichen Präferenzen, das heißt Farbvorlieben. Ja, nicht zu verwechseln mit Lieblingsfarben, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Wenn ich sage Farbpräferenzen, dann sind das nämlich die Farben, die Menschen auch kaufen, die Menschen auch für sich auswählen, nach denen sie sich orientieren, die sie irgendwie auch mögen. Lieblingsfarben haben damit irgendwie in der Regel nicht so viel zu tun. Das heißt, wenn Sie jemand nach einer Lieblingsfarbe fragen, dann kriegen Sie im Prinzip eigentlich immer eine ganz gute Range. Das fängt immer an mit Blau. Ja, die meisten Leute sagen Blau, weil das ist offen, vertrauensvoll, friedlich und so weiter. Also hat total viele positive Symbolbedeutungen. Und deshalb sagen die meisten Leute spontan Blau. Also steht weltweit in den Rankings der Lieblingsfarben der Menschen immer ganz oben. Wenn ich dann aber gucke und sage, okay, ihr habt aber kein blaues Auto, ihr habt keine blaue Garderobe, wie bei euch sind die Wände nicht blau gestrichen irgendwo, ihr esst auch nicht blaue Sachen. Eigentlich habt ihr ganz, ganz wenig Blau, auch nicht mehr als andere Leute irgendwie in eurer Umgebung. Dann merkt man, eigentlich ist die Frage nach der Lieblingsfarbe tatsächlich immer so eine Art Frage, wie möchte ich gerne wahrgenommen werden? Ich möchte gerne positiv wahrgenommen werden und deshalb findet sich am unteren Mensch der Liste immer braun. Ja. Obwohl wir total viel Braun haben, also viele haben gerade ist ja auch eine Modefarbe heute, also ganz viele Naturmaterialien wieder bevorzugt. Leinen, Hanf, Seide, alles braune Naturmaterialien, Holzer, irgendwie Tone, Erde, Lehme. Ich streiche zum Beispiel auch nie rein weiß, sondern habe immer so einen leichten lehmigen Ton drin und so weiter. Das kennen Sie vielleicht von so Wohlfühlhotels und so weiter. Das sind immer so sehr, sehr sanfte, angenehme Farben. Und dann merkt man, die ganze Küche ist voll mit tollen Brauntönen, Kaffee, irgendwo Gewürze und so weiter, irgendwo die ganzen Ockertöne. Eigentlich ist das ein super Farbbereich. Aber niemand sagt braun. Ja. Das heißt, mit der Frage der Lieblingsfarbe, ja, oder Sie halten jemanden einen Farbfächer vor die Nase und sagen, such dir doch mal was aus, sind Sie immer auf dem Irrweg. Das ist wie Lotto.
Also ist man dann kognitiv überfordert oder was ist also der Grund eigentlich? Oder wie geht man dann heran, dass man sagt, okay, bleiben wir mal so in der Kommunikation, jetzt bin ich ein Geschäftsführer, es geht mir darum, sozusagen die Zukunft neu auszurichten und ich weiß, dass ich an meinen Räumlichkeiten was verändern muss und wenn ich schon mal alles im Haus angreife, dann überdenke ich auch mal mein Corporate Design und diese Themen. Was sind gute Fragen, um von dieser Überforderung oder besser auf die Spur zu kommen, wo ich hin sollte?
Dazu habe ich ein ganz klares Verfahren entwickelt. Und zwar fange ich immer an mit einer Bedürfnisanalyse. Also die Frage, was möchte ein Kunde erleben? Was hat er, was macht er im Prinzip mit Produkten, mit Räumen oder was ist der Sinn von Kommunikation und welche Bedürfnisse hat die Zielgruppe? Das heißt, wenn Sie diese Bedürfnisanalyse in den Ausgangspunkt stellen, erstmal überhaupt nichts nach Farben fragen. Ja? Das ist ganz wichtig. Also in dieser ersten Phase einfach gar nicht nach Farben fragen, sondern erstmal zuhören. Ja. Das ist so ähnlich, ich nenne das immer so ähnlich wie so ein Therapiegespräch mit dem Arzt. Also das wäre so, als wenn Sie hingehen, der Arzt kennt Sie gar nicht und kommt gleich mit einer Therapie um die Ecke. Dann würden Sie auch sagen, oh, der ist aber nicht vertrauenswürdig, der hat mir gar nicht zugehört, der hat mir gar nicht untersucht, der weiß ja gar nichts von mir. Das heißt, ich muss erstmal wissen, ja, weil Farbe ist ja ein Wirkmittel. Das ist ja ein ästhetischer Zusatz. Das ist ja ein Wirkmittel der Natur. Ja, das wirkt auf unser Erleben und Verhalten. Damit können Sie Menschen richtig, sage ich mal so, unangenehme Erlebnisse machen. Also Sie können wirklich Krankheitsstand irgendwie steigern in Räumen. Sie können irgendwie Medikamentenverbrauch irgendwie steigern oder senken in Kliniken. Sie können die Lernleistung bei Schülern irgendwie erhöhen oder senken. Sie können im Prinzip die Akzeptanz ja irgendwie von Produkten, Dienstleistungen erhöhen oder senken. Das heißt, das wirkt. Deshalb muss man aufpassen, das nicht als ästhetischen Zusatz oder so Geschmack irgendwie zu sehen, sondern man muss sagen, es hat eine biologische Funktion und eine kulturelle Funktion. Und deshalb muss ich erstmal genau wissen, was soll die Farbe für mich tun? Und die Farbe tut ja nichts anderes als das, was sowieso der Kunde sich wünscht. Ja, das heißt, der wünscht sich im Prinzip, und das versuche ich rauszukriegen, in verschiedenen Bereichen irgendwo hat er verschiedene Anforderungen, verschiedene Bedürfnisse und so weiter. Und die versuche ich dann zu unterstützen. Also ich versuche dann im Prinzip in dem zweiten Schritt dann wirksame Farben zu finden, damit das, was ja der Kunde möchte, was passiert, auch wirklich passiert. Und das ist das Interessante, weil genau da kommen wir zur evidenzbasierten Farbpsychologie. Ich habe ja das Institut für evidenzbasierte Farbpsychologie hier an der Bergischen Universität Wuppertal gegründet, um genau die Wirkungen von Farben auf das Erleben und Verhalten von Menschen zu erforschen. Und das kann ich messen. Ja. Ich kann nicht messen, wem das alles gefällt oder nicht gefällt. Das ist irgendwie sehr subjektiv mit diesen Farben. Ich kann aber genau Verhalten messen. Ich kann also messen, tatsächlich wird ein Produkt mehr gekauft. Ja, es irgendwie wird eine Wohnung mehr angeguckt, wird etwas mehr geklickt, wird irgendwer etwas besser in Erinnerung behalten und positiver in Erinnerung behalten. Sind Menschen gesünder in Räumen und so weiter irgendwo? Also all diese Dinge, die Wirkungen kann ich messen, aber das Geschmäcklerische an der Farbe, das ist tatsächlich sehr individuell und das ist für mich auch sekundär.
Bleiben wir mal beim Thema Gesundheit, weil es ja doch irgendwie jeden betrifft. Und haben Sie ein gutes Beispiel für uns? Oder welche Farben wirken auf uns? In welchem Kontext besser?
Ja, da habe ich ja weltweit auch einige Pilotprojekte gehabt, bin ja auch in Österreich tätig inzwischen einigen Standorten. Also eigentlich ganz, das hat sich sehr, sehr positiv entwickelt. Also ich habe mal angefangen tatsächlich, ich glaube, inzwischen ist es schon über 10 Jahre her, war unsere erste Klinik für Intensivmedizin. Da kam ein Pfleger, ja, Pflegedienstleiter, kam dann quasi irgendwie, schrieb mir irgendwie eine Mail und fragte, Herr Büter, können Sie mir helfen? Ja. Ich kriege fast täglich Mails irgendwie aus dem Gesundheitsbereich, wo total verzweifelte Menschen, die da arbeiten, irgendwo fragen, ob ich ihnen helfen kann. Ja, also wo manche sagen, ich war oben bei einer Station, die sie gestaltet haben und arbeite unten in der komplett weißen und es ist immer, als wenn ich ins Paradies gehe, quasi wenn ich da hochgehe, wo ich dann auch denke, das ist so einfach. Ja, ich brauche ja quasi nur die richtigen Farben nehmen. Ich brauche ja nicht mal mehr ausgeben. Ich brauche ja nur bei den Entscheidungen, die ich treffe. Also wie streiche ich, was für Bodenbelege, was für Dekore bei den Müllen und so weiter, was für Vorhänge, was für Leuchtmittel und so weiter. Wenn ich da die richtigen Würfelfarben nehme zum Beispiel oder Farben, die halt Aufmerksamkeit steigern und so weiter, also die richtigen Farben nehme und vor allen Dingen differenziere auch zwischen Räumen, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ich kann also, ne, mich quasi dadurch, dass ich unterschiedliche Farben wähle, kann ich mein Produkt absetzen von dem meiner Mitbewerber, kann also eine eigene Identität ausbilden. Ich kann aber im räumlichen Kontext zum Beispiel auch einen Pausenraum von einem Arbeitsraum unterscheiden und kann damit erst möglich machen, dass sich Menschen, die gerade noch im Stress waren, zum Beispiel Krankenhaus, Intensivstationen, da wird gestorben, gelitten und so weiter, dann gehen die rüber und haben Pause. Dann sollen sie es alles ja für 30 Minuten, eine Stunde irgendwie loslassen und verdrängen. Wenn das da genauso aussieht wie im Krankenraum, im Patientenzimmer, dann klappt das nicht. Dann reden die weiter über ihre Fälle, dann geht ihnen das nach.
Heißt das, dass das einfach ein Unterschied sein muss, oder ist dann in diesem Pausenraum schon auch eine
Das
spezielle?
muss einfach eine andere Atmosphäre sein. Sie brauchen einen Atmosphärenwechsel, ja. Und wenn der Atmosphärenwechsel da ist und das sieht nicht mehr aus nach Patientenzimmer, sondern das sieht jetzt aus nach meinem, ja, privaten Bereich, wo ich mich erholen kann, also dem Pausenraumspersonal, der eine andere Gestaltung hat, ja, dann setzt das auch nach all unseren Umfrageergebnissen, setzt die Erholung sofort ein. Das heißt, die fangen sofort an, sich privat zu unterhalten. Wir haben also soziale Kommunikation, Austausch zwischen den Mitarbeitenden. Wir haben irgendwo eine bessere Erholung, eine tiefere Erholungsphase. Und die Menschen kommen stärker und motivierter irgendwie aus den Pausen. Also das sind sehr, sehr positive Effekte, mal ganz davon abgesehen, dass ihnen das Essen auch besser bekommt, wenn sie das Gefühl haben, sie sind mal raus aus ihrem Arbeitsstress, als wenn sie das so reinwürgen, weil sie eigentlich gar nicht richtig aus der Atmosphäre rauskommen. Die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer werden diesen Effekt aus dem Film kennen. Ja, im Film hat man das ja auch oft, diesen Cut, und da sieht man, wie schnell unser Wahrnehmungssystem umschaltet. Ja, gerade haben wir noch im Krimi quasi irgendwie total angespannte Situation und dann kommt der Cut und jetzt sind wir auf einmal in Sicherheit, ja. Andere Atmosphäre, Sie werden das merken, wenn Sie mal darauf achten, Atmosphärenwechsel, wir sind in einem anderen Raum, der sieht irgendwie anders aus, haben gleich den Eindruck, wir können loslassen und das ist glaubwürdig, ja. Also wir sind quasi aus der Gefahrenzone irgendwie raus und dann kommen wir da, ne, vielleicht in einen anderen Cut wieder rein und sofort wieder angespannt und in der Situation. Das heißt, unser Gehirn hat gelernt im Laufe der Evolution, sofort, ja, auf räumliche, also auf Atmosphärenwechsel zu reagieren. Da zieht ein Gewitter auf, ja, da ist irgendwie eine Gefahr irgendwo drin, weil es dunkel wird und so weiter im Raum. Also wir reagieren sofort emotional, auch hormonell auf Atmosphärenwechsel und können dann loslassen, uns entspannen, uns wohlfühlen oder sind auch sehr, sehr angespannt und sehr konzentriert und sehr wachsam für den Moment. Ja, und das kann man sich in der Gestaltung gut nutzbar machen.
Haben Sie da Zahlen, Daten, Fakten, was das auch Richtung positivere Ergebnisse in einem Unternehmen, weniger Krankenstände oder mehr Krankenstände, gibt es dazu Zahlen?
Ja, genau. Das Ganze wäre jetzt im Prinzip, wenn ich das, sagen wir mal so, wenn wir das gemacht hätten und die hätten sich wohlgefühlt, die Menschen, die da arbeiten und die Patienten, dann wäre das wahrscheinlich ein Projekt unter vielen gewesen. Das, was tatsächlich für Aufsehen gesorgt hat, waren unsere Forschungsergebnisse, nämlich dass wir nachgehalten haben, den Medikamentenverbrauch, der Verbrauch von Psychopharmaka, also Neuroleptika auf den Intensivstationen tatsächlich um 30% im Mittel gesunken ist. Also man braucht weniger Mittel gegen Halluzinationen und Depressionen und ja, also diese ganzen Nebeneffekte, die quasi sonst der Schulmedizin durch Medikamente irgendwie unterdrückt werden, die treten deutlich weniger auf. Und wenn man sieht, dass diese Medikamente, also die Gabe dieser Neuroleptika, die hat schwere Nebenwirkungen, ja, ziehen dazu, dass die Mortalität auf den Intensivstationen im Faktor 2 bis 4 irgendwie bei einer Dauergabe von Neuroleptika steigt, dann kann man sagen, okay, wenn ich das so einfach hinkriege, ja, dadurch, dass ich irgendwie eine richtige gute Atmosphäre mache, also ein gutes Licht und entsprechend die ganzen Oberflächenfarben, so dass die Menschen sich wohlfühlen und entspannen, ja, dann ist das absolut eigentlich Pflicht, sagen wir mal so, für alle. Und der zweite Effekt, den wir dann untersucht haben, war die Frage, was hat denn so eine Umgestaltung irgendwie von Klinikräumen, Therapieräumen tatsächlich auf das Personal für einen Effekt? Und da haben wir festgestellt auch, dass der Krankenstand sich im Jahr nach der farblichen Umgestaltung um ein Drittel auch reduziert hat. Also auch ein gewaltiger Effekt. Und man hört das auch. Also wir haben das ja einmal quantitativ den Krankenstand gemessen, aber auch qualitativ. Ich habe hunderte von Interviews, auch Jahre danach noch, und die sagen, ich gehe hier so gerne arbeiten und das macht irgendwie auf einmal viel mehr Spaß und das freut mich, auch wenn ich nicht da bin und die Journalisten kommen rein und fragen die Leute dann dort in den Krankenhäusern, kriegen sie eigentlich positive Rückmeldung. Und insofern kann man sagen, es ist, ja, für mich ist Farbgestaltung, tatsächlich Farbdesign, ist für mich weder Kunst, noch Dienstleistung, sondern es ist Dienst am Menschen. Ja, es ist so wie Medizin, wie Therapie. Es ist, wir können tatsächlich uns in den jeweiligen Lebenssituationen das Leben sehr viel einfacher machen, viel gesünder leben, wenn wir Farben wählen, die zur Situation passen.
Jetzt ist man ja im Wirtschaftskontext aktuell, man sagt ja, dass Europa hinterherhinkt und Amerika, speziell das Silicon Valley, ist so weit vorne. Die Chinesen sind weit vorne. Ich stelle mir gerade so die Frage, jetzt haben wir ja diesen Bereich Zukunft und mehr Freude an der Zukunft. Wir haben den Bereich Innovation. Zur Innovation gehört wiederum auch eine Kreativität, mehr open-minded zu sein und nicht das Gefühl, wir können es nicht machen, weil das haben wir schon immer so gemacht. Oder wie schafft man es als Unternehmer, als Unternehmensinhaber, als CEO, Räume zu schaffen, wo es einfach etwas leichter geht? Wenn es im medizinischen Bereich geht, muss es ja in diesem Bereich ja auch möglich sein. Eine kurze Bitte in eigener Sache und gleichzeitig ein Mehrwert für Sie. In jeder Episode steckt viel Zeit, Aufmerksamkeit und Herzblut. Deshalb zwei kleine Klicks, die Großes bewirken. Abonnieren Sie diesen Podcast auf der Plattform, auf der Sie ihn gerade hören, und teilen Sie diese Folge mit einer einzigen Person, wo Sie wissen, dass sie davon profitieren wird. Für Sie ist es ein minimaler Aufwand und zugleich eine wertvolle Unterstützung für diese Arbeit. Vielen Dank dafür. Und jetzt das Finale dieser Episode.
Jetzt ist man ja im Wirtschaftskontext aktuell, man sagt ja, dass Europa hinterherhinkt und Amerika, speziell das Silicon Valley, ist so weit vorne. Die Chinesen sind weit vorne. Ich stelle mir gerade so die Frage, jetzt haben wir ja diesen Bereich Zukunft und mehr Freude an der Zukunft. Wir haben den Bereich Innovation. Zur Innovation gehört wiederum auch eine Kreativität, mehr open-minded zu sein und nicht das Gefühl, wir können es nicht machen, weil das haben wir schon immer so gemacht. Oder wie schafft man es als Unternehmer, als Unternehmensinhaber, als CEO, Räume zu schaffen, wo es einfach etwas leichter geht? Wenn es im medizinischen Bereich geht, muss es ja in diesem Bereich auch möglich sein.
Ja, das ist ja im Prinzip nicht dabei geblieben. Wir machen das ja jetzt schon eine ganze Weile und wir sind tatsächlich auch dabei, jetzt Schulen, wir haben Gefängnisse, wir haben jetzt auch Bürogebäude irgendwie uns vorgenommen. Wir haben jetzt auch zum ersten Mal irgendwie heute Mittwoch hin ein großes Industrieunternehmen mit so Werkhallen, wo es tatsächlich auch um die Gesundheit der Mitarbeitenden geht. Bisher hat man gesagt, das sind doch Werkarbeiter, ist doch egal, ne? Also die sollen sich ja nicht wohlfühlen, die sollen da arbeiten und so weiter. Aber ja, es ist ein ökonomischer Faktor, wie oft sind die krank? Kriege ich auch irgendwie gute Fachkräfte? Ja, also kommen die zu mir oder gehen die woanders hin und so weiter? Kann ich die halten? Ja, und wie motiviert arbeiten die? Und das sind natürlich alles Trigger, die irgendwie total interessant sind und die versuchen wir jetzt auch in Forschungsprojekten in der Industrie nachzuhalten. Bei Hotelbau, Wohnungsbau und so weiter ist total klar, wenn sie das nicht irgendwie vernünftig farbgestalten, verschleudern sie einfach ihr Geld. Das ist also, es braucht irgendwo für die entsprechende Zielgruppe, auch für den Ort, an dem man gestaltet, braucht es die richtige Gestaltung. Und da kommen wir dann auch weiter natürlich auf die komplette Kommunikation, weil was ich festgestellt habe, dass es oft gar keine Produkte gibt. Ja, ich habe festgestellt, oh, ihr habt gar nicht die Produkte, die ich gerne hätte. Ja, so für Krankenhäuser und so weiter. Also es gibt viele, ja, das ist inzwischen, ändert sich das gerade sehr, sehr stark am Markt. Aber wir haben sehr viel Produktdesign gemacht, haben dann Bodenbelege, Deckensysteme, Möbel, Dekore und so weiter erstmal entwickeln müssen, Textildekore. Weil bisher war das immer so, dass die, ne, hier haben wir eine schöne Kollektion irgendwie von Textilien. Aber gesagt, ich will keine schöne Kollektion von Textilien. Das Gelb ist mir zu kräftig hier am Vorhang irgendwie für eine Wohlfühlatmosphäre. Ich möchte gerne einen sanften Ton, ja. Und dann muss man sagen, dadurch, dass wir halt wirklich hunderte Millionen Farbtöne wahrnehmen können, ist das für die Industrie auch gar nicht so einfach, weil das geht nicht um Gelb und Rot oder Grün, sondern in jeder Kategorie, das sind ja nur Kategorien, die dann wieder Millionen von Untertöne aufmachen, gibt es natürlich wieder ganz spezielle Wirkungen, die irgendwie von leichten Verschiebungen, ja, ins Bläuliche, ins Gelbliche, ins Grünliche, ins Helle, ins Dunkel und so weiter. Auch die Haptik, die Oberfläche spielt eine große Rolle für die Farbwirkung irgendwie, also wie ich dann die Oberfläche gestalte. Ja, die Beleuchtung haben wir irgendwie immer gleich mitdesignt, also die Frage der Qualität der Leuchtmittel und so weiter. Und dann kommt als letztes, und dann schließt sich nämlich der Kreis, die Frage, wie kommuniziert man denn im Prinzip dann irgendwie als Unternehmen? Ja, also wie ist man denn ein Gesundheitsunternehmen oder wie ist man als Unternehmen, was vielleicht gar kein Gesundheitsunternehmen ist, sondern im Prinzip ein Unternehmen, was ein Bürogebäude irgendwie hat für seine Mitarbeitenden. Aber wie kann man Werte, die man als Unternehmen hat, auch in diesem Bürogebäude an die Mitarbeitenden transportieren? Gutes Beispiel, ich war vor ein paar Jahren mal bei Otto. Die haben eine tolle visuelle Kommunikation. Es funktioniert nach außen alles ganz prima. Aber wie ich in das Gebäude rein bin, mit den Mitarbeitern Workshop machen, haben die gesagt, hier sieht überhaupt nichts nach Otto aus. Also da kann sich ja keiner identifizieren mit dem Unternehmen, was hier drinne, ne, sobald man den Eingang passiert hat, zu Ende ist. Vielleicht noch an der Rezeption, hängt noch irgendwie ein Plakat, aber dann ist irgendwie Schluss. Das heißt, es ist auch wichtig, dass Unternehmen lernen, ja, dass die nach außen gerichtete, sagen wir mal so, Kommunikation, die sie über ihr Marketing irgendwie nach draußen bringen, die also mit der DNA des Unternehmens zu tun hat, dass sie nicht bei den Werbematerialien oder bei dem Auftritt in Social Media oder auf der Website und so weiter oder auf Messen irgendwie endet, sondern das muss durchgängig sein, also ganzheitlich gedacht werden, irgendwo über die Produkte bis hin zu den Räumen, in denen man irgendwo das Unternehmen hat und in dem ja auch die Kunden im Prinzip kommen, aber auch die Mitarbeitenden das Unternehmen vertreten sollen und sich damit identifizieren sollen.
Kann man Unternehmen, ist keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist, was ich sage, aber irgendwie das vielleicht so ein bisschen etwas verständlicher machen, dass man in-house, ja, sozusagen in diesen Räumlichkeiten auch etwas so denkt, als wie das die Hotellerie denkt?
Das ist ein ganz spannender Punkt. Da habe ich auch schon oft überlegt, nämlich die Frage irgendwo, die Hotellerie hat sich ja inzwischen sehr stark umgestellt, ja, also immer mehr so Richtung Designhotels, Wohlfühlhotels und so weiter. Also man kommt rein, da gibt es ja so einen richtigen Wettkampf im Prinzip auch. Und das ist ein spannender Punkt, ja. Also ich denke, dass man das auf jeder Ebene tatsächlich machen sollte, dass man auf jeder Ebene tatsächlich dafür sorgen sollte, dass Menschen sich bei ihrer Arbeit, beim Lernen, bei was immer sie irgendwo in Räumen machen, wohlfühlen. Und dann muss man natürlich wissen, das habe ich auch ganz gut, das haben inzwischen auch immer die Leute, mit denen ich arbeite, also die Belegschaften irgendwie auch verinnerlicht, die sagen, na ja klar, wenn ich ja jetzt hier eine Spritze aufziehe, ja, und bin jetzt quasi in einem Raum, wo Medikamente sind, dann will ich eine ganz ruhige und konzentrierte Arbeitsatmosphäre haben. Und die ist natürlich völlig anders, da fühle ich mich dann auch wohl, ja. Die ist völlig anders als die, die ich im Patientenzimmer habe, die ich im Pausenraum habe oder an der Anmeldung oder an der Rezeption. Das heißt, ich wohlfühlen ist jetzt nichts, wo ich sagen kann, da nimmt er immer die Farben und dann fühlen sich immer alle wohl, sondern auch Schülerinnen und Schüler fühlen sich ja wiederum auch wohl in der Schule, aber müssen konzentriert lernen. Und wenn das irgendwie, sag mal, zu gemütlich wird, ja, dann kann das auch sein, dass ich mich nicht mehr konzentrieren kann. Das heißt, ich brauche nachweislich in Studien zum Beispiel eher eine etwas kühlere, hellere Atmosphäre, ja, die wir eher so ein bisschen aus südlichen Ländern oder so aus Mittagszeitatmosphären kennen, wo so ein bisschen das Licht ein bisschen bläulicher wird, ein bisschen auch entfärbt wird. Und dann haben die auch bessere Ergebnisse, zum Beispiel Mathearbeiten und weniger Fehler irgendwo in Deutsch aufsetzen. Das heißt, ich kann, ja, wenn ich konzentrierte Atmosphäre habe, dann fühle ich mich auch wohl, wenn ich konzentrierte Arbeit machen muss. Die ist anders, eine andere Wohlfühlatmosphäre, als die, wenn ich irgendwie relaxen will, ja, und da können Sie durchgehen. Ich meine, so eine Wohnung ist ja so ein Mikrokosmos, wenn ich ein Arbeitszimmer habe, wo ich Homeoffice mache, wenn ich irgendwie ein Wohnzimmer habe, ein Bad und so weiter, ein Schlafzimmer, dann habe ich ja auch jedes andere Bedürfnisse. Und deshalb macht es auch keinen Sinn, die ganze Wohnung weiß oder grün oder gelb zu streichen, sondern es macht Sinn, sich zu überlegen, was mache ich in diesen Räumen und wie kann ich das unterstützen. Wenn ich also ein Badezimmer habe, wo ich eigentlich nicht nur kurz reingehe und irgendwie mich säubere und dann wieder rausgehe, was ja das klassische Badezimmer war, sondern was so ein richtiger Wellness-Tempel wird, wo ich auch mal ein paar Stunden verbringe, tatsächlich um mich pflege, dann kann das auch nach Wellness aussehen. Ja, dann kann das auch wirklich von allen Produkten, die da drinne sind, irgendwo von der Badewanne über die Armaturen irgendwo und die Reinigungs- und Pflegemittel und weiter, irgendwie also irgendwo bis zum Duschvorhang, Bodenmaterialien, Wänden und der Beleuchtung, dann kann das auch wirklich mal so eher so aussehen wie so ein wirklich so ein Wellness-Tempel, irgendwo so ein gut gemachter, in dem wir uns auch wirklich länger aufhalten können.
Also man könnte sich Metaphern schaffen in Unternehmungen, was wir dort eigentlich oder was ich als Unternehmensarbeit dort bezwecke oder was ich dort erreichen will und dann wiederum Metaphern finde für Räume, um mich eher dorthin orientieren zu können. Wäre das ein gangbarer Weg?
Ja, genau. Das ist ein wichtiger Punkt. Also dass man muss sich vorher total im Klaren sein, was macht man da, was hat das für einen Zweck, was möchte ich unterstützen? Und dann kann man auch die richtigen Farben finden. Und dann ist Wohlfühlen das eine, konzentrieren das andere, orientieren vielleicht ein bisschen mehr das nächste und so weiter. Also ich muss dann Eigenschaften finden, an denen ich mich dann quasi orientieren kann und kann sagen, okay, wenn hier Orientierung ganz wesentlich ist. Also wir haben jetzt so große Flursysteme und das Ankommen und so weiter. Und ich möchte nicht, dass die Leute da im Gebäude rumirren und ständig fragen müssen und so weiter und sich nicht im Prinzip irgendwo nicht irgendwie, sagen wir mal, selbstständig bewegen können. So das Gefühl haben, sie sind total unselbstständig und dann auch schon ein bisschen verärgert. Dann brauche ich gute Leitsysteme. Und da funktioniert Farbe natürlich auch fantastisch, weil es intuitiv funktioniert. Also viel besser als Texte, weil das Problem ist, na, ist sowieso, also Farbe ist wahnsinnig überlegen gegenüber Form und gegenüber Text. Das wissen wenige, ja. Aber sie wirkt sehr viel schneller als Form und Text und intuitiver. Das heißt, wenn ich einen Text mache, zum Beispiel als Orientierungssystem, dann muss ich an jedem Raum lesen, ja. Muss ich lesen irgendwie, da ist der Reinigungsraum und da ist der Abstellraum und dann ist der Raum und der Raum. Das will ich ja gar nicht. Das ist ja eine Belästigung des Kunden. Der will gar nicht alles lesen, sondern der will einfach, ne, wie Sie das von Flughäfen kennen, zu seinem Taxistand geführt werden. Und wenn er da ein paar irgendwo gelbe Marker hat und ist nachher beim Taxistand, weil er immer nach gelb gelaufen ist oder am richtigen Flugsteig, dann muss der nicht irgendwie 300 verschiedene Beschriftungen lesen, die nachher auch noch sprachlich übersetzt werden müssen und inklusiv sein müssen und so weiter. Also Farbe ist in jeder Beziehung überlegen. Ja, da können wir quasi durchgehen, was auch immer Sie in der Kommunikation haben. Sie schlägt Form in der Erkennbarkeit irgendwie von Marken. Sie schlägt irgendwo Text und auch die Logobezeichnung und so weiter. Also sie ist immer schneller. Und das ist natürlich in der Orientierung im Raum genauso wichtig wie in der Orientierung im digitalen Raum, wo Sie ja Social Media ja so unter 2 Sekunden im Prinzip so die Zeiten haben beim Swappen. Und dann können Sie natürlich mit einer Farbe wunderbar Ihre Marke irgendwie platzieren. Die hat man dann irgendwie im Augenwinkel wahrgenommen, auch wenn Sie keine Schrift gelesen haben und keine Form irgendwie erkannt haben, weil Sie viel zu schnell dann da durchgehen.
Nehmen extrovertierte oder introvertierte Menschen Farben unterschiedlich wahr?
Ja, das ist das, womit ich mich sehr stark in den letzten Jahren beschäftigt habe. Das erste Buch, was sie geschrieben hat, Die geheimnisvolle Macht der Farben, hat sich ja mit den objektiven Wirkungen von Farben auf den Menschen beschäftigt. Also eher aus der Biologie kommend, also Sachen, die für uns alle gleich sind, die zwar kulturelle Unterschiede haben, klar, die habe ich auch beschrieben, aber das hat wieder mit kultureller Prägung zu tun, die man auch gut beschreiben kann. Dann war aber klar, es gibt trotzdem immer wieder Menschen, aber auch Zielgruppenmilieus, die irgendwie andere Farbpräferenzen haben. Woher kommt das eigentlich? Und dann habe ich versucht, Studien zu machen und zu gucken, okay, hat das nicht irgendetwas mit der menschlichen Persönlichkeit zu tun? Also wir haben ja unterschiedliche Persönlichkeiten, wie Sie sagen, extrovertiert oder introvertiert oder manche sind eher gesellig, manche wollen eher so ein bisschen für sich sein und so weiter. Manche sind eher neurotisch, also sehr ängstliche Wesen, andere sind sehr resilient. Manche sind eher gewissenhaft und andere sind vielleicht eher chaotisch. Und das ist natürlich ein total interessanter Punkt. Wie möchte ich auf andere Menschen wirken? Kann ich wirklich die Persönlichkeit eines Menschen ablesen von den Farben seiner Kleidung, Kosmetika oder Wohnung? Und da haben wir Experimente gemacht, also große Experimente, auch die größten weltweit, und festgestellt, ja, wir können. Also zu 70% liegen wir richtig, wenn wir versuchen, von den Farben der Kleidung zum Beispiel eines Menschen oder der Wohnung eines Menschen tatsächlich auf Persönlichkeitsmerkmale zu schließen.
Das heißt, dass Farben, die mehr meiner Persönlichkeit näher kommen, auch mich mehr aktivieren.
Das Interessante ist, da können wir natürlich jetzt ein bisschen variieren. Ja, wir können sagen, ich versuche eher authentisch zu sein. Das empfehle ich auch immer. Viele sagen ja beim Bewerbungsgespräch, gibt es da die Farben, die man anziehen sollte oder für ein Unternehmen, was jetzt besonders wertig irgendwo in der Kommunikation sein möchte und besonders verlässlich und so weiter. Kann man nur sagen, ich finde immer wichtig, dass es zur DNA des Unternehmens passt oder zur Persönlichkeit, mit der wir gerade zu tun haben. Wenn ich also eine sehr stille und introvertierte, sehr gewissenhafte Personen sind, dann macht es keinen Sinn, wenn ich mir irgendwie rot oder violett zum Bewerbungsgespräch anziehe, um ein bisschen interessanter zu wirken. Also das glaubt mir keiner. Das sieht irgendwie, fühle ich nicht wohl, das sieht verkleidet aus. Genauso umgedreht. Wenn ich eine sehr kreative, lebenslustige, gesellige, aber auch ein bisschen chaotische Person bin, die aber auch vielleicht sehr kommunikativ ist, dann wirke ich irgendwie in dem schwarzen Anzug dann vielleicht auch ein bisschen verkleidet und unglaubwürdig. Das heißt, ich muss überlegen, okay, wo sind meine Stärken? Womit bewerbe ich mich auch als Unternehmen bei den Kunden oder als Mensch vielleicht beim Unternehmen? Dann muss ich sagen, okay, ich kann ja so ein Stück weit das auflockern. Ja, ich kann ja sagen, wenn ich eher sagen möchte, ich bin sehr verlässlich und stehe auch dahinter, bin auch ein sehr verlässlicher, ein sehr seriöser und vielleicht auch ein bisschen introvertierter Mensch, kann trotzdem machen, ich bin auch kommunikativ und kann das durch kleine Signale, also vielleicht ein Hemd, was da irgendwie im Anzug vorguckt, oder manchmal sind es auch nur die Socken oder irgendwie viele legen auch nur ein Notizbuch vor sich hin, was dann irgendwie in einem Zitronengelb oder so irgendwie nochmal so einen anderen Eindruck macht. Also so kleine Akzente, Accessoires, ja. Das kann man auch in der Logogestaltung machen. Also man kann auch sagen, okay, ich kombiniere mir im Prinzip diese Logos aus den Wesenseigenschaften, aber vielleicht auch noch mit einem Tick irgendwo rein und öffne mich noch irgendwo für eine bestimmte Zielgruppe, indem ich noch quasi irgendwo eine Akzentfarbe irgendwie mit einbringe. Also das ist ganz spannend. Das kann ich komponieren wie Musik und kann im Prinzip dann irgendwie die richtige Wirkung erzielen. Und da wird Farbe auch komplex, wenn ich nicht nur von Rot, Grün, Gelb und Blau rede, habe schon mal gesagt früher, sondern wenn ich tatsächlich A in die Tonalität reingehe, also wirklich den genauen Ton treffe, aber auch in Kombinatorik und der Ausdehnung der Flächen im Raum, also der Kombination, die richtige Mischung finden. Das ist sehr, sehr komplex. Also da habe ich Milliarden von Lösungen quasi, die man irgendwo dann nehmen kann aus diesen Millionen von Farben, ergeben sich ja Milliarden, manchmal auch hunderte Millionen von Lösungen. Und das glaubt man gar nicht irgendwo. Das ist richtig Arbeit, tatsächlich dann irgendwo die Farbkombination zu finden für ein Corporate oder für Räume oder auch für Produkte, die für funktioniert.
In Ihrem Buch haben Sie ja unterschiedliche Farbkombinationen und Farbzusammensetzungen. Für mich sieht das aus, wie dass man mal eine Orientierung bekommt, in welche Richtung das gehen kann. Ja, da geht es ja auch um unterschiedlichste Thematiken. Ich habe ja auch Ihren Farbtest gemacht. Ja, also das ist sowas. Ich selbst arbeite ja mit einem evidenzbasierten Systematik, um herauszufinden, welches Verhalten hat denn ein Unternehmen, eine Zielgruppe, ein Produkt, ja, alles, ist ja alles Watzlawick. Man kann nicht kommunizieren. Und deswegen ist ja so, finde ich ja das Thema so auch so interessant, nämlich in der unterschiedlichen Wahrnehmung, in der Aktivierung, weil das hat ja wiederum was mit Wohlfühlen zu tun. Das ist ja, ich repliziere es einfach nur mehr, ob ich es alles richtig verstanden habe. Ja,
Ja,
also das.
na, kommt drauf an. Also das mit dem Wohlfühlen würde ich sagen, ist ein ganz wesentlicher Aspekt, weil es ja auch eine biologische Funktion ist, die mit Gesundheit zu tun hat, die auch messbare Effekte auf die Gesundheit hat. Aber wenn wir in der Kommunikation sind, ja, das habe ich zum Beispiel, habe ja ein Riesenrepertoire zum Beispiel an Kleidungsfarben, irgendwie von Schuhen über Hemden, Pullover und Zügen und so weiter, wo ich sage, je nach Zielgruppe, wo ich bin, kombiniere ich das schon unterschiedlich. Ja, also ich versuche schon zu sagen, okay, wie möchte ich wahrgenommen werden? Kennt man ja auch von Schauspielern, die irgendwie verschiedene Rollen schlüpfen. Im Film sieht man das auch wunderbar. Wir machen irgendwie bei uns an der Universität auch sehr, sehr viel Filmanalyse. Und da kann man sehen, also wird ja auch jetzt inzwischen mit jedem Drehbuch auch ein Skript über die Farbverwendung irgendwie geschrieben, zu Charakteren irgendwie, die auftreten, zu Orten, die bestimmte Bedeutungen haben, uns ja alles symbolgeladen. Auch Wandlungen, die Personen irgendwie durchmachen, verschiedene emotionale Zustände, die sie haben. Und das können sie natürlich kommunizieren. Das heißt, es geht nicht immer nur um Wohlfühl, sondern auch die Frage, wie möchte ich wahrgenommen werden? Möchte ich mich jetzt hier heute durchsetzen? Also dann kann ich tatsächlich auch die Farbe zur Unterstützung ranziehen. Denken Sie mal an Angela Merkel, ist so wieder ein paar Jahre aus dem Amt, aber die hatte zum Beispiel in den letzten Jahren, sehr erfolgreichen Jahren ihrer Kanzlerschaft, eine ganze Reihe, ja, irgendwie von Sakkofarben. Immer wieder das gleiche Sakko, die gleiche Form, aber hat dann, wenn sie zu ihren Kollegen quasi in die EU gefahren ist und wollte denen ein bisschen irgendwie die Leviten lesen, hat sie sich auch mal das rote Sakko angezogen und stand dann als Frau, egal wo sie auf dem Foto war, in der Mitte. Sie war immer die zentrale Figur und die ganze schwarze Herrenriege um sie herum waren die Statisten. Das heißt, das ist klar, wenn sie uns dann irgendwie im Prinzip ein bisschen sagen wollte, im Prinzip die Wahrheit, dann hat sie auch gerne mal blau getragen irgendwo und in Bayern war sie auch mal in Lodengrün und so weiter. Also man kann sich im Prinzip, na, auch nicht authentisch, sondern so ein Stück weit auf die Außenwelt einrichten, zu sagen, okay, ist ja auch eine freundliche Geste, ja, ich versuche jetzt im Prinzip mich anzunähern, mich einzulassen auf meine Umgebung. Bei der britischen Queen gibt es auch ein schönes Buch über die Farben der Queen. Hier sind hunderte von Kleidungsfarben, die sie bei Stadtbesuchen, aber auch anderen Besuchen immer wieder irgendwie ganz gezielt ausgesucht hat. Da besucht sie ein Kinderheim. Sie wusste ja, sie wird fotografiert und sie, egal wo sie ist, ist nie privat, sondern es wird immer quasi Deutung hineingelesen in die Frage der Kleidung. Ja. Ist bei mir auch so, wenn ich irgendwo komme, wird auch gleich, warum haben sie denn jetzt irgendwie gelb an heute und so weiter. Also man versucht irgendwie zu überlegen, warum sieht jemand so aus, wie er aussieht? Ist das jetzt quasi, hat das eine Bedeutung? Will er uns damit irgendetwas sagen? Und manchmal spürt man das auch, wenn es gut gemacht ist, muss man es gar nicht fragen, sondern man spürt das und sagt, okay, ja, also das irgendwie ist eine nette Geste zum Beispiel irgendwie dem Gegenüber und so weiter. Also deshalb wird es auch sehr diffizil. Das Wohlfühlen ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, aber die Kommunikation sollte im Vordergrund stehen. Die Frage, was möchte ich aussagen, wie möchte ich wahrgenommen werden als Mensch, als Unternehmen mit meiner Marke, und dann kann man dafür auch die richtigen Farben finden.
Was ist mit Menschen, die in ihrer Kleidung, so wie sie sind, eigentlich sehr konsistent sind? Was kann das aussagen grundsätzlich? Weil wenn ich Ihnen zuhöre, man geht wohin, Sie überlegen sich das, dann notiere ich mir, es geht um Anschlussfähigkeit.
Ja, stellen Sie sich vor, es gibt ja Menschen, die zum Beispiel immer wieder sie selbst sind, also immer wieder von sich ausgehen, immer wieder irgendwie, auch egal wen sie begegnen, also immer wieder irgendwo ähnlich sich verhalten, ähnlich reagieren. Und es gibt Menschen, die sehr einfühlsam sind, also die sehr offen sind, sehr empathisch und so weiter, die sehr stark sich in das Gegenüber einfühlen, also sehr stark auch gegenüber eingehen, die irgendwo, merkt man bei geselligen Menschen, die irgendwie sehr stark jeden auch irgendwie dazu kriegen, dass der mitmacht, mitlacht, mit Witze reißt oder mit irgendwie sich an der, mittanzt und so weiter. Und dann merkt man, es gibt einfach unterschiedliche Menschen und das ist ja auch nicht gut oder schlecht, sondern man muss nur wissen, irgendwo im Prinzip, wenn man sagt, ich habe jetzt quasi mein Schrank irgendwie eher, das ist eher schwarz-grau oder vielleicht nochmal irgendwie dunkles Grün oder dunkles Rot irgendwie dazwischen und weiße Hemden oder so. Das ist ja nichts Schlechtes. Das heißt natürlich, dass man eher als introvertiert wahrgenommen wird. Da sind wir wieder bei Watzlawick. Also man kann nicht über Farben kommunizieren. Ich kann jetzt nicht sagen, ich ziehe meinen schwarzen Anzug an, dann habe ich das Thema nicht mehr. Falsch. Sondern der schwarze Anzug ist natürlich ein Statement. Ja, genauso wie die graue Maus ein Statement ist. Das heißt, wenn Sie mal grau tragen oder wie ich jetzt heute, ich habe einen grauen Anzug, habe aber einen gelben Rollkragenpullover dazu. Ja, und dann merkt man, okay, das ändert alles. Ja, wenn ich jetzt zu dem grauen Anzug noch ein weißes Hemd hätte, dann würde ich aussehen wie ein Firmenvertreter. Wenn ich aber diesen gelben Rollkragenpullover dazu kombiniere, merke ich irgendwo, das ist die Marke Axel Büter. Wenn ich also nachher auf mein Firmengespräch gehe, dann gehe ich als Marke und dann kann ich irgendwo mir nicht leisten, irgendwie aussehen, irgendwie auszusehen wie ein Staubsaugervertreter, ohne dass sich jetzt da irgendwie jemand despektierlich behandeln möchte und so weiter. Also es ist wichtig tatsächlich, dass man sich auch klar macht, ja, auch wenn man eine Agentur vertritt und so weiter, wie möchte ich irgendwo auf andere Menschen wirken, ja, und ich kreativ zum Beispiel, wenn ich sage, ich bin ein kreativer Mensch von mir selber, ja, und sehe aber aus wie jemand, der, ne, also eigentlich überhaupt nicht quasi, sagen wir so, irgendwie, also der eigentlich immer das Gleiche macht und immer irgendwie auch daran hängt, ja, dass alles in herum stabil bleibt und ganz ordentlich ist und so weiter, dann wirkt es auch unglaubwürdig. Das heißt, da muss man eine gute Balance finden. Das gilt für Personen wie auch für Unternehmen zu sagen, okay, ich kann nicht, na, auch mit den Farben Dinge kommunizieren, die nicht glaubwürdig sind. Das wird auch oft falsch gemacht. Also man sucht dann nach irgendeinem tollen Logo, was irgendwie toll lesbar und sichtbar und wiedererkennbar ist und so weiter. Aber wenn es die DNA des Unternehmens trifft, ja, dann ist es nicht richtig. Dann wird es kontraproduktiv. Ich muss also etwas finden, was extrem glaubwürdig ist, weil, das muss man sich auch klar machen, Farbe wird ja zu 99% unbewusst wahrgenommen und diese unbewusste Wahrnehmung, ja, die ist für uns immer realer als das Bewusste. Also wenn jemand kommt und etwas sagt, ich bin kreativ, dann gucke ich mir erstmal an und denke, naja, stimmt das auch wirklich? Ja. Wenn er kreativ aussieht, dann habe ich so die Bestätigung für mich, dem glaube ich vielleicht. Ne? Wenn ich aber den Eindruck habe, der sieht eher aus irgendwie oder die sieht super langweilig aus, dann habe ich den Eindruck, der erzählt mir jetzt irgendwie eine Geschichte. Ja, das stimmt irgendwie nicht. Deshalb ganz wichtiger Punkt, also dass man im Prinzip, das ist auch die Kernbotschaft, die ich hier heute habe für alle, die zuhören, dass man sich sagen muss, es muss authentisch, glaubwürdig sein. Es kann auch ein Stück weit, das frage ich auch das Unternehmen dann oft, wo wollen Sie denn in 10 Jahren sein? Wo wollen Sie denn hin? Ja, irgendwo. Also man kann natürlich auch mit der Corporate Color oder auch mit den Farben, die man im Unternehmen irgendwie dann für die Unternehmenskommunikation einsetzt, kann man natürlich auch versuchen, sich als Unternehmen neu aufzustellen und irgendwo hinzukommen, wo man noch nicht ist. Aber das muss man dann sehr genau planen und wissen und dann muss auch die ganze Kommunikation in diese Richtung gehen. Das heißt, Farben müssen da kongruent sein, die dürfen nicht abweichen von den Botschaften, die man sonst im Marketing hat. Und sie werden auch, das ist vielleicht noch ein schöner Ausblick jetzt zum Schluss so ein bisschen für, werden im Zeitalter der KI immer wichtiger werden. Das wird also eins der wichtigsten Sachen sein, die zu klären sind. Es gibt ja viele, die jetzt rumrennen und was erzählen, was man bei KI im Marketing machen muss. Ich habe mir das mal mit der angeguckt irgendwo, auch was wie über KI bekannt ist. Und da merkt man eigentlich ganz gut, A ist natürlich wichtig, dass die Marke irgendwie sichtbar, erkennbar irgendwie sein muss. Das heißt, da ist die Farbe einfach das absolut Wichtigste. Ja, dann ist Konsistenz total wichtig für die KI. Das heißt, man darf nicht ständig das Erscheinungsbild wechseln oder die Sätze wechseln und so weiter. Das heißt, man muss wieder erkannt werden, also möglichst über alle Kanäle wiedererkennbar kommunizieren. Und da ist natürlich auch wichtig, dann ja, Farben für sich festlegt, die auch nicht jedes Mal anders aussehen in jedem Medium und so weiter, sondern dass man da wirklich zu einer klaren Sprache kommt, weil die KI dann auch versteht, okay, immer wenn also diese Farbe, diese Farbkombination und so weiter aufhabe, dann ist das dieses Unternehmen. Ja, das sind Produkte des Unternehmens, das sind Kommunikationsbotschaften des Unternehmens und so weiter. Das sind vielleicht Räume des Unternehmens, Mitarbeitende des Unternehmens und so weiter. Nehmen Sie mal die Telekom oder die DHL. Und dann merkt man ganz gut, okay, ich erkenne Mitarbeitenden, ich erkenne die Produkte irgendwo, ich erkenne die Autos, ich erkenne die Filialen und so weiter. Also das ist ein durchgängiges Design. Das ist im Social Media genauso irgendwie wie in Wikipedia, was ja auch jetzt für KI immer wichtiger wird, wie in der Kommunikation. Und dann merkt man, okay, ja, da ist eigentlich im Prinzip die einfachste Form der Wiedererkennbarkeit, sage ich, indem ich quasi immer wieder die Lab-Codes verwende. Weil die Texte, die ich verwende, ja, die kann ich ja jetzt nicht einmal normen und jetzt 10 Jahre lang irgendwie nicht mehr ändern oder so. Also da muss ich ja überlegen, okay, da muss ich mich auch anpassen im Prinzip irgendwie, habe auch Variationen in der Botschaft, vielleicht auch Variationen im Produkt und in dem, was ich sagen möchte. Ne? Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass da die Farbe einmal richtig gut durchgeplant wird, und zwar durch alle Bereiche, die wir heute rausgearbeitet haben, und dass die dann auch konsistent bleibt. Also, dass man dann auch sich klar macht, die muss dann jahrelang irgendwie funktionieren. Das ist dann Teil der Markenidentität. Denken Sie an Coca-Cola oder an Nivea oder irgendetwas. Also, wenn das gut gemacht ist, lange auch irgendwie auf dem Markt ist, dann ist das auch richtig viel wert.
Ein wunderschöner Abschluss. Herr Professor, ich sage herzlichen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren. Danke für Ihre Einblicke.
Danke auch, war mir ein Vergnügen.
Kaufen Sie das Buch, kann ich nur empfehlen. Sind tolle Sachen darin zu finden. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Dasein. Und an dieser Stelle teilen Sie die Podcast-Folge, leiten Sie sie weiter an Menschen, wo Sie denken, die brauchen Unterstützung. Oder diese Podcast-Folge ist wertvoll. Und in diesem Sinne, wie immer, zum Schluss, bleiben Sie neugierig. Ihr Harald Sturm.
Das war Brand Talk, der Podcast über Unternehmensidentität und Corporate Branding. Ich hoffe, Sie konnten heute wertvolle Einblicke gewinnen. Abonnieren Sie jetzt Brand Talk und denken Sie daran, eine klare Unternehmensidentität ist der Schlüssel für eine kraftvolle Marke. Mehr Infos finden Sie auf brandtalk.at. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode. Ihr Harald Sturm.